Energy. Voll bei dir. Energy. Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
Willkommen zu einer verspäteten Spezialausgabe. Ich glaube, das darf man so sagen an dieser Stelle vom Energy Digital Podcast 334. Spezialausgabe und Verspätung aus zwei Gründen. Die Verspätung liegt am Jean-Claude, die Spezialausgabe, weil ich im Ausland bin.
Können wir das so zusammenfassen? Ja, wir aber sagen wir mal, wir haben beide unseren Anteil daran. Gestern, dann, wo du hattest Zeit gehabt, habe ich keine Zeit mehr gehabt. Und umgekehrt ist es eben so, dass du im Ausland bist. Für einen ist mal nicht auf den Malediven, dafür auf Male, auf Mallorca. Immerhin, oder?
Immerhin, ja. Also ich hocke jetzt da auf dem Balkon und schaue auf ein partiell türkis blaues Meer.
Das habe ich mir verlacht. Dass du das sagst. Ja, wir gönnen dir das natürlich. Okay. Sehr cool.
Ja, wir schauen auch, dass wir da noch ein bisschen Audio-Enhancer drüber schmeißen. Das sollte nachher nicht so hallen und nicht so, wie soll ich sagen, windig sein, wie wir das jetzt gerade im Moment aufnehmen. Aber das kommt gut.
Ja, ja.
So, tun wir schnell den Closer spielen da. So, also. Jetzt können wir noch schnell über Themen reden, nicht, dass es da zu laut ist im Hintergrund. Wir reden über Google I.O. als Beispiel. Wir reden über Swisscom, über den Johnny Ive und wir haben noch ein bisschen Nerd-Talk, auch für die, die vielleicht jetzt Sommerferien planen. Ein kleiner Erfahrungsbericht zu dem, was wir vor einer Zeit mal angekündigt haben. Und zwar der mobile Hotspot mit dem eSIM drin. Klingt jetzt noch nicht relativ kompliziert, kann aber ein bisschen komplex werden. Und da gibt es wirklich eigentlich nur dynamische Lösung. Ich formuliere es mal folgendermaßen. Dann können wir dort mal noch schnell darüber reden. Falls da etwas hörst, hinten rum quietschen, das wäre dann mein Stuhl. Nur, dass ich das noch schnell gesagt habe. Mit was wollen wir anfangen?
Ja, komm, wir hören mit der Google I.O. an. Die Google I.O. ist ja am Dienstagabend quasi gestartet. Oder am Dienstagabend war die grosse Keynote gewesen. Die geht bei Google aber 2 Stunden. Und zu frischen, wo man sich, wenn man Apple Keynotes schaut, nur so gewöhnt ist, es ist immer alles live. Das heisst, es geht auch das eine oder andere schief, was sie natürlich auch dazu brauchen, um eben zu beweisen, dass es live ist. Und das ist halt ein bisschen anders als die sterilen Apple-Filme, die sie einem da immer vorsetzen. In 2,5 Wochen ist ja dort WWDC von Apple wieder, da können wir dann wieder Filme schauen. Ja, die Google I.O. Natürlich ein Thema, KI oder Gemini oder beides. Oder auf jeden Fall 95 Mal haben sie Gemini gesagt und 93 Mal KI. Logisch, oder? Ist eigentlich vor allem um das gegangen. Aber man muss eben schon sagen, dass Google extrem vorgelegt hat. Also Google hat sich ja schon länger zu KI bekannt. Das ist klar, es führt keinen Weg mehr dran vorbei. Selbst Apple hat es inzwischen begriffen, nur haben sie es noch nicht im Griff. Bei Google ist es etwas anderes. Gemini kommt wirklich überall her. Also Gemini ist ja schon bei Android dabei, du kannst es als App abladen. Es kommt aber auch noch viel, viel mehr in alle Google-Dienste. Es ist ja zum Teil schon, wenn du Google Docs nutzt, hast du dort schon Gemini, kannst du Zeug zusammenfassen, Formulierungen machen und so weiter. Jetzt kommt aber auch zum Beispiel so der alles umfassend KI-Assistent quasi. Und zwar in Bezug auf Google Gmail zum Beispiel haben sie das gezeigt. Google Gmail kann dir in Zukunft mit der Hilfe von Gemini deine E-Mails beantworten. Das ist noch nicht so richtig ganz neu. Was aber neu ist, ist das, wenn du das zulässt und sagst, ja, Google Gemini, geh mal meine E-Mails anschauen, bei mir wäre das seit 2006, also seit es eigentlich Gmail gibt, dann kann er eben die E-Mails anhand von dem beantworten, wie du so E-Mails schreibst. Also sprich, die Antwort ist dir nicht so generisch, ja, merci vielmals, melde mich, Punkt.
Sondern du kannst ihn trainieren, wie der Jean-Claude genau, so im Stil genau vom Jean-Claude will schreiben.
Und wir haben gestern lustigerweise im Sender auch noch über das diskutiert und ich habe dann mal sagen auf dem Sender, ja gut, meine E-Mails sind aber so kurz, da kannst du nicht viel daraus lernen, beziehungsweise das kann KI jetzt schon. Es ist nicht so, dass ich extrem lange E-Mails schicke. Aber gleich, es ist natürlich es ist spannend, das zeigt halt, KI wird dann nützlich, wenn sie wirklich mit deinen Daten arbeiten kann. Übrigens etwas, was uns Apple vor einem Jahr versprochen hat und bis heute nicht eingelöst. Jetzt kommt Google mit dem. Also an sich kann man sagen, das werden so KI-Assistenten. Schon Microsoft hat ja am Montag ihre Keynote gehabt, Microsoft Build nennt sich die. Die haben so gezeigt, was mit Windows weitergeht und eben, wo die KI sonst noch überall reinkommt. Und man merkt schon so ein bisschen, es geht jetzt schon, die Firmen, die gehen schon den nächsten Schritt. Die gehen quasi her und sagen, hey, look, du hast hier einen KI-Assistent, dem gibst du Aufgaben, buch mir eine Reise, das mit den Flügen buchen, mach einfach, hier ist meine Kreditkarte, go for it. Und dann sollen die KIs das quasi machen.
Wow.
Spätestens beim Moment, wo ich jetzt gesagt habe, Kreditkarte zuckt jeder ein bisschen zusammen, zu Recht.
Ja, zu Recht.
Dann ich das machen, oder? Aber auf jeden Fall, es geht so in die Richtung, dass halt die KI nicht einfach allumfassend bereitsteht und du musst blöd gesagt Fragen stellen, sondern du kannst konkrete Aufgaben geben. Und das hat auch Google eigentlich gezeigt dran. Und zum Beispiel haben sie auch gezeigt, dass Gemini jetzt ins Auto kommt. Also die Autos, die Google Automotive haben. Das ist vor allem Volvo zum Beispiel, Polestar, aber auch die ganzen Stellantis-Konzernauto, die haben ja Google Automotive drin. Und dort kommt eben Gemini auch rein. Also der Sprachassistent, der Digitalassistent ist eben auch nicht mehr quasi da der Google Assistant, der ein bisschen Raden bricht, sondern das Gemini, wo du ja genauso gut damit kannst reden wie mit ChatGPT, funktioniert perfekt. Es kommt aber auch in Browser. Eine neue Version vom Chrome-Browser, wird Gemini direkt im Browser drin haben. Und natürlich auch auf Tour. Also man sieht, Google tut es wirklich ziemlich breit ausrollen, das Thema Gemini.
Also zwei Sachen zu dem Thema. Erstens müssen wir nachher noch schnell über Kosten reden. Das nimmt mich immer noch Wunder, weil dort blicke ich noch nicht so ganz durch, muss ich ehrlich sagen.
Das ist nicht der Einzige.
Und das andere ist so ein bisschen, der mit dem Dings. Wenn die Datenlage nicht stimmt, dann kann KI auch nicht viel machen. Ich bin gerade noch mit einem anderen Projekt dran, also ein bisschen KI zu trainieren und so. Und dort ist aber auch, also die Informationen, die durch sind, ist schon nicht immer so akkurat, oder? Und dort habe ich zum Beispiel auch festgestellt, oder, es geht um das ganze Bötli-Zeug, das wir machen, um Reboot, oder? Dort, dass wir ein KI quasi haben.
Das ist ein Podcast, genau.
Genau, dass man so ChatGPT kann quasi programmieren und anlernen und so. Aber es ist trotzdem, da kommen falsche Preise raus, es kommen falsche Berechnungen dabei raus, was unter Umständen natürlich ein riesen Problem kann sein, oder? Weil der Mensch auf der anderen Seite von einem Online-Chat oder von WhatsApp oder was weiß ich, sagt, ja, da hat mir einer geschrieben von euch auf der offiziellen Nummer, es kostet so viel. Was kostet jetzt auf einmal 200 Franken mehr, oder?
Ja, klar.
Und das alles geht also ein bisschen in die Richtung. Und eben, wo du sagst, ja, Flüge buchen und so weiter, ich meine, das merke ich jetzt da auch in den Ferien, oder? Das ist ein Familienhotel und so. Und dann eben All-Inclusive ist ja trotzdem nicht All-Inclusive, das haben wir ja auch schon diskutiert und so. Und die Datenlage ist überall ein bisschen anders. Also sie haben so eine App, schon, wo man rein theoretisch kann so sein Stay ein bisschen koordinieren. Aber mir steht auch, willst du All-Inclusive buchen? So, ja, habe ich aber schon lange. Das zeigt es trotzdem nicht an. Und dort habe ich dann eben das Gefühl, das ist so bei standardisierten Sachen. Weißt du, so in Amerika mit, hey, da gibt es einen Starbucks, der hat von dem bis dann offen und das ist der Preis, bestellen wir einen Kaffee. Das ja. Okay, aber sobald das wirklich ein bisschen komplexer wird, ja, da ist auch die Datenlage nicht da. Das liegt nicht einmal an der KI, sondern da liegt es halt einfach grundsätzlich, dass halt einfach die Datenlage nicht stimmt.
Ja, das muss man natürlich mal ein bisschen abwarten, wie es aussieht. Ich meine, bei Google kann ich jetzt zum Beispiel sagen, als jahrzehntelanger Google-Nutzer, da ist die Datenlage da. Also ich meine, wenn sie will, wenn ich ihnen das freigebe, also wenn ich Gott, der Webhumer muss man wirklich sagen, der kann der sich natürlich aus allem von mir bedienen, wenn ich das will. Und der hat an sich genug Daten, um zum Beispiel E-Mail akkurat zu beantworten. Ob es die auch kann oder nicht, ist ein anderer Punkt. Aber das ist natürlich recht, bei KI, das ist genau die Idee, oder? Es hängt immer von den Daten ab, von dem, was damit trainiert wird. Und darum ist ja der Punkt, wenn du die KI willst, persönlicher machen oder nicht so generisch, wie es zum Teil jetzt ja noch ist, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du dem Daten gibst. Und das ist ja auch genau das Problem von Apple. Apple möchte eigentlich keine Daten geben, hat jahrelang versucht, die Daten zu anonymisieren. Und jetzt muss man fairerweise sagen, ja, nice, aus datenschutztechnischen Gründen, aber schaut die KI an, die ist einfach immer noch verdammt dumm. Also dort ist natürlich irgendeine Frage, was willst du, was erwartest du und bist du bereit dafür, mit letztendlich deinen Daten zu zahlen, oder? Da könnten wir jetzt über Meta wieder reden, über Meta-KI machen wir jetzt nicht, aber nur noch ein kleiner Reminder, wenn ihr den Podcast jetzt am Wochenende hört. Die Frist läuft am 26. ab, also in 3 Tagen. Dann könnt ihr dann nicht mehr widersprechen, dass Instagram und Facebook alle eure Posts zum KI-Training nutzt. Also macht das bitte noch. Da sind wir genau wie am Thema, oder?
Reden wir aber trotzdem noch schnell über Preise, weil das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. Ich habe ja G-Suite bei 2 sogar und dort dann ist dann auch so ein bisschen, ja, du hast Gemini und AI Tools und in Google Mail kannst du irgendwie ein Mailchen schön schreiben, was ich übrigens eine super Funktion finde. Es bringt dich einfach so weit, dass du halt dich einfach gar nicht mehr auf Rechtschreibung achtest, was auf Dauer in 2-3 Jahren irgendwann ein Problem wird sein, weil einfach keinen geraden Satz mehr kannst schreiben, weil ja immer davon ausgehst, ja, okay, kann man das dann schon korrigieren. Aber auch dort, oder? Du zahlst halt dann trotzdem dort noch einen Aufpreis, da noch einen Aufpreis, wenn du ein bisschen mit Google Sheets und bla bla und so schaffst, oder? Und das weiss ich nicht, ob das wirklich eine schlaue Strategie ist, oder? Weil du müsstest jetzt ja vor allem den Menschen, die Geld zahlen, und sie haben ja auch die Preise nochmal angeschlagen, muss man auch mal noch schnell sagen. Es ist ja auch nochmal aufgegangen für jetzt so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einfach noch irgendeinen neuen Account oder so, ja, denkst du, kostet nochmal 12 Stutz oder was weiß ich, 10 im Monat. Und das wäre jetzt ja schlauer gewesen, wenn sie das Zeug jetzt würde quasi ausrollen und dann in 2-3 Jahren wie alle anderen sagen, haha, jetzt kostet es. Aber dann hast du dich wenigstens so damit arrangiert und gefunden, hey, das ist geil. Weil jetzt bin ich mir wirklich so, Dings, ja, aber wenn ich die Tools wirklich nicht brauche, habe ich voll keinen Bock, nochmal 20 Stutz mehr zu zahlen, oder?
Nein, es ist ja so, dass Google hat ja an sich das Google AI Advanced Abo, wo quasi Google Business Suite, beziehungsweise nicht für die E-Mails, aber quasi, wo du 2 Terabyte Speicher drin hast, oder, für irgendeine 19 Stutz im Monat. Das haben sie ja vor einem Jahr lanciert. Kaufst du das Google Pixel Telefon, hast du das Jahr gratis zum Beispiel. Was sie jetzt aber angefangen haben, weil sie natürlich gemerkt haben, ja, die wenigsten sind im Moment bereit, für KI-Dienstleistungen wirklich zu zahlen. Schon bei ChatGPT so. Die meisten haben Gratis-Account und sagen, das reicht. Jetzt ist es so, dass sehr viele Features, hat man an der I.O. wieder gesehen, kommen eigentlich gratis. Also jetzt ist es sogar im Moment eher so, dass du fragst, wieso habe ich eigentlich den Advanced-Dienst, den AI-Advanced-Dienst. Du hast noch vor, dass du gewisse Sachen und Features natürlich zuerst überkommst, kannst du zuerst nutzen. Oder das Crazy-Video-Tool im Moment ist zum Beispiel nur für dich. Aber im Prinzip muss man sagen, die Unterscheidung im Moment ist mehr so ein der Zeitpunkt. Und es sind gar nicht mehr so viele Features, die sich noch unterscheiden zwischen Zahlen und Nicht-Zahlen. Also Google im Moment geht es tatsächlich offensichtlich eher darum, das in die Breite zu bringen, dass es möglichst alle für nutzen. Möglichst niederschwellig, möglichst ohne Zusatzkosten.
Macht ja Sinn, finde ich.
Macht absolut auch Sinn. Klar, man muss fairerweise sagen, mit dem gratis Gmail-Abo hast du es natürlich nicht.
Ja, ja, aber das ist ja etwas anderes, oder? Aber weißt du, es geht...
Das ist ja normal. Aber wenn du so ein Business, wenn du einfach irgendein Google Docs, Docs-Account hast, eben ein paar hundert Giga pro Monat Speicherplatz, dann hast du inzwischen praktisch alle Features dabei von dieser
KI. Ja, das gibt ja überall. Also weißt du, es gibt ja wirklich kein Tool mehr auf dem Planeten, wo nicht sagt, AI, oder? Aber es ist schon noch spannend, aber eben, ich merke es jetzt halt einfach im Business-Umfeld, ist das, was ich vorher angesprochen habe, ist es doch einfach noch etwas anderes. Natürlich ist es geil, wenn ich einfach kann sagen, das und das, aber die Individualität, oder? Also weißt du, Wenn KI jetzt so weit ist und eben korrigiert mich gerne, schreibe gerne das Mail an digital@energy.ch, wenn ihr sagt, du bist ein Pappnaser, du hast einfach keine Ahnung. Könnt ihr euch netter formulieren, wenn ihr gut drauf sind. Aber weißt du, es gibt so, wir sind jetzt am Automationen und APIs und so Sachen am Bauen, die dann trotzdem wieder saumässig komplex sind, dass es dann genau das macht, was du brauchst. Und sobald das halt die Individualität reinkommt und dann schreibt jemand mal keine Notiz und dann hat es schon wieder einen Error, weil es quasi keinen Inhalt hat in dieser Variablen und dann schreibt jemand irgendwie 4 Absätze und 2 Sonderzeichen und dann ist er schon wieder nicht mehr gut. Oder das ist so das, was ich wie finde, so, hey, dort wär's geil. Und ich glaube, das habe ich schon 100-mal gesagt in diesem Podcast, wenn ich wirklich einer KI könnte einen Workflow beibringen und sagen, look, das ist das, was ich machen muss und das ist mühsam. Das nervt mich.
Ja, aber du musst natürlich fairerweise sagen, das ist ein super Spezialfall.
Oder? Ja, aber ich glaube gar nicht,
dass das ist nicht die breite Masse.
Ja, ich glaube
das
aber doch.
Das, was du hunderte Millionen Nutzer damit bekommst.
Ja, wenn du eine KI wirklich so ein bisschen makromässig trainieren auf etwas, dass du wirklich sagst, schau, ich habe das und das und das und das, gib mir da eine Lösung oder mach das selber. Weißt du, ich meine, es geht jetzt immer weiter. Ich habe letztens zum Beispiel ein Video gesehen, dass du kannst... dass irgendwelche Nerds so AI drauf trainieren, dass du eine Software kannst benutzen, die du eigentlich nicht kannst. Und das finde ich einen huren geilen Ansatz. Also der Typ hat das Beispiel gezeigt in einem YouTube-Video. Ich weiss es leider nicht mehr. Ich versuche es zu verlinken in den Shownotes, wenn ich es gerade wieder finde. Sonst sind wir nicht böse. Aber das ist so Blender, oder so das 3D-Pro-Programm, wo du wirklich genau. Also das für Shit kannst machen. Und da gibt es so eine AI-Schnittstelle, ist auch noch ein bisschen kompliziert zum Aufsetzen, aber ich glaube, mit so ein bisschen Grund-IT-Kenntnis bringst du es an. Und dann kannst du quasi der AI sagen, hey, look, design mir eine Kugel, das Licht kommt von dort, mach das, mach das, mach dieses. Und dann tut die AI das Programm bedienen. Oder? Und okay. Das finde ich eigentlich einen huere geilen Ansatz, oder? Dass du wirklich quasi jetzt ja, cool. Eben auch in einem Photoshop rein. Natürlich kannst du das generative Zeug machen und das noch Dings filtern und so. Das ist alles krass, aber ich muss trotzdem wissen, wie. Aber wenn es dann quasi ja, so ist, dass das AI so in der Software eingebaut ist, eben, dass ich zum Beispiel, und ich bringe da das konkretes Beispiel, oder? Ich will von der einen Tabelle in eine andere Excel-Tabelle, wollte ich, dass es automatisch etwas kopiert und dass es das am richtigen Datum einsetzt und dann die neue Ziele macht und so. Das würde wahrscheinlich alles gehen, wenn man es ein bisschen auskennt, eben mit Excel und Google Sheets und so weiter und so. Aber eben mit diesen ganzen Formeln und so und dann funktioniert irgendeine kleine Klammer oder ein Komma nicht und dann bist du schon wieder am Anschlag und irgendwann sagst du, für diesen Scheiß habe ich keine Nerven, oder? Und das wäre für mich genau so ein Ding, dass ich die AI genau könnte sagen, hey, look, ich will von dem Sheet auf dem Sheet und das und das und das und dann generiert es mir das. Vielleicht geht das mittlerweile mit Grog und Zeug und allem und so oder von mir aus auch ChatGPT, whatever.
ChatGPT könnte so.
Aber eben, es geht dann wieder darum, du musst es dann irgendwie dort hinkopieren, musst es dann trotzdem in diesen Zielen, auf diese Ziele und so.
Ja, musst wieder denken, oder?
Und eben, ich glaube, es braucht dann schon relativ viel Zeit. Und eben, ich sage, wenn es dann halt nicht funktioniert, dann findest du halt lieber, die Zeit, die ich jetzt da aufgewendet habe, die ist fast mehr gewesen, wie wenn ich es irgendwie anders als manuell machen würde. Und das ist dann dort, wo ich finde, hey, sobald dass es wirklich individuell wird, was für mich auch spannend wäre, ich habe leider immer so ein bisschen individuelle Cases, da hast du schon grundsätzlich recht. Aber das Beispiel, das du gesagt hast, eben mit dem Flug buchen und so, also ich wäre jetzt da auch vorsichtig, dass ich einfach mal schnell sage, schau, mach mal. Und dann hockst du irgendwie auf Astana Air und hast irgendwie 38 Stunden Layover irgendwo in Aserbaidschan.
Geh mal davon aus, dass dann, also was heisst geh davon aus, logisch, du kannst natürlich deine Präferenzen sagen, oder? Du kannst sagen, dass er das wollte nicht, so und so darf es nicht sein. Es sind ja nicht alle so Flugfreaks wie du, die auf 5 Minuten irgendwo herfliegen, muss man fairerweise sagen. Oder Manu zum Beispiel vom Manager, den ich mit ihr diskutiert habe, gestern gefunden, sie sind für sie das Grösste. Sie hassen die huren Flüge immer, es sind Horror, sie haben überhaupt keine Lust. Gehen sie lieber nicht in die Ferien, als die blöden Flüge buchen.
Ja, aber auch dort geht es ums Prompten, oder?
Also das ist zum Beispiel ein Use Case, wo vielleicht würde funktionieren. Ja klar, da musst du ihm halt genau sagen, was du willst.
Ja, eben. Aber, ich sage auch dort.
Das fände ich jetzt etwas, was ich auch noch cool fände. Ich sage dem lieber einmal, was ich will, und dann sucht er das zusammen, als auf diesen blöden Flugwebsites.
Ja, nein, ich meine, ich sage auch dort, er kann mir gerne das zusammensuchen, wenn ich die Präferenzen kann geben, oder? Eben, du sagst jetzt, ich habe natürlich einen individuellen Case, weil ich sage, ja, look, Business Class von dieser Airline oder Business Class von dieser Airline ist ein massiver Unterschied vom Produkt her, oder? Und das ist scheißegal. Das ist es so.
Darum sage ich ja, sehr spezielle Workflows, die du da hast.
Ich habe immer spezielle Workflows.
Hey, komm da weiter, genau. Geht das Ganze zu lang. Swisscom müssen wir noch, also können wir noch darüber reden, haben wir übrigens im Manager in der Morning Show gehabt, Mittwochmorgen. Und zwar bringen die ein neues Produkt, eigentlich für Firmen, aber auch eben vor allem so für Karma aus. Swisscom Beam Cybersecurity nennt sich das. Heißt, sich wieder völlig crazy Name ausdenkt. Weißt du, ich habe sie KI gefragt. Was ist überhaupt noch frei? Die Idee ist eigentlich das, oder? Das kennt man. Das kennt eben vor allem von den KMUs aus. Dass du zwar hast schon eine Firewall, aber im Prinzip kümmert sich doch niemand darum und die Firewall schaut doch niemand an. Sie ist auch nicht so sophisticated, wie sie sein können. Grosse Firmen machen das anders. Die blockieren mal prinzipiell alles und schauen. Aber eben gerade so die kleinen Firmen, die vielleicht nicht eine grosse IT, vielleicht sogar gar keine IT haben oder irgendeiner, der sich darum kümmern muss, die haben oft das Problem, dass man auch nicht merkt, wenn der Dödel etwas klickt und etwas runterlässt und so weiter. Und da kommt jetzt Swisscom mit Beam Cybersecurity. Die Idee ist quasi, der ganze Netzwerk-Traffic, der bei dir ankommt, also das ganze Internet, wenn du so willst, läuft zuerst mal über sie. Und sie schauen dir eben entsprechend. Es geht so weit, dass du auf dem Handy kannst Profil installieren kannst, dass auch die quasi geschützt sind und über jetzt sagen wir, die virtuelle Netzwerk-Firewall von der Swisscom gehen. Und ich denke, das Spannende daran ist schon, gerade so für die Kleinen, ich denke, eine grosse Riesenfirma wie Ringe, die sagen sich, hey, Pustekraus, wir haben IT-Tier, die machen das selber. Aber die Kleinen haben genau dort das Problem, dass sie es eben nicht machen und auch nicht herschauen. Und bisher war es so, dass die Lösungen schon sehr teuer waren. Swisscom hat das jetzt nicht erfunden. Es gibt genug Firmen, die genau so Sachen anbieten, aber es ist zum Teil extrem teuer. Und da reden sie so davon, 5-6 Leute 100 Stutz im Monat, also nicht pro Person, sondern gesamthaft. Da musst du jetzt noch sagen, okay, das ist ein fairer Preis eigentlich für Security, der immer wichtiger wird. Finde ich mega spannend. Also finde ich grundsätzlich ein sehr spannendes Produkt, was sie dort anbieten, zu einem, so wie dies es mitbekommen an sich noch okayen Preis. Klar, musst du ein bisschen drucken schauen, was gehört alles dazu und so. Aber ja, finde es spannend, dass sie genau dort reingehen. Wahrscheinlich, weil sie ja selber sehen. Ich meine, ganz viel einen Glasfaseranschluss von Swisscom oder vielleicht sogar noch einen DSL-Anschluss. Im Prinzip sieht ja Swisscom, was dort drüber läuft. Bisher machen sie einfach nichts. Und jetzt ist es halt so, dass du sagst, okay, wir gehen dort drüber und wir wollen quasi den Sicherheitsschutz. Und das geht über die Surf, über das E-Mail abladen, über sogar Formular ausfüllen, wenn du wieder irgendwie auf das Phishing-Geschehen geht. Und ich finde den Ansatz, dass das eben netzwerkbasiert ist und nicht auf jedem Rechner. Und dann vergisst der IT den neuen Laptop so zu konfigurieren und dann lässt der Chef irgendeinen Scheiss haben. Finde ich wirklich noch spannend.
Definitiv. Also der Ansatz ist sicher der richtige. Ich habe dort einfach immer so ein Gefühl oder so ein bisschen die Angst, dass einfach alles langsamer wird. Also weißt, ich sage es jetzt, ich sehe es jetzt mal. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel unseres VPN. Also, da bist du nachher irgendwie, auch wenn du irgendwie eine Gigabit-Netzwerkverbindung hast, bist du nachher mit dem VPN bist auf 12 Mbit unten, oder?
Ja, du hörst ja niemanden, der nicht über sein VPN
funkt. Das ist wirklich so oder? Ein aber Müll. Und da hoffe ich...
Da habe ich eben schon das Gefühl, das könntest du eben anders machen. Seien wir doch mal ehrlich, die meisten IT-Healer, die regeln das Zeug einfach ab und Punkt. Und natürlich, Geschwindigkeit ist Geld, das muss man fairerweise auch sagen, oder? Wenn du schneller willst surfen, brauchst du eine bessere Firewall und so weiter. Das ist natürlich schon so. Ich hoffe, dass das bei Swisscom nicht so ist, ja. Aber ich erwarte eigentlich eben, dass es nicht so ist, oder? Weil ich kenne das Problem, frage drei Leute und alle jammern über das VPN in der Firma, weil es sehr langsam ist. Das ist, glaube ich, überall so. Aber ich weiss zumindest aus dem IT-Background, den ich habe, das muss nicht so sein, zwingend. Das ist eine Frage von, wie du es einstellst, wie du es konfigurierst und letztendlich auch, wo du die Prioritäten drauf legst, oder? Und oft ist es halt so, ja, Geschwindigkeit, who cares, hauptsächlich Internet, oder? Das ist bei vielen Firmen so. Und darum, ja, das müssen wir natürlich testen. Wir haben es jetzt nicht testet, logisch, oder?
Noch nicht.
Aber ich finde das Produkt noch nicht. Vielleicht fragt uns ja Swisscom, dann testen wir das mal. Vor allem bei mir, wo es kein Glas gibt, holy fuck. Aber okay. das schauen wir dann mal. Auf jeden Fall finde ich ein spannendes Produkt, dass Swisscom jetzt kommt, kann man davon ausgehen, wenn sie jetzt mit dem anfangen, spezifisch auf KMUs, dann werden auch andere
kommen völlig klar. Die anderen auch werden wir sicher beobachten und
genau.
Im Optimalfall dann mal testen. Reden wir ganz schnell über den Jony Ive. Wie soll ich sagen, so ein bisschen der Schöpfer vom Design von Apple, wo man kann jetzt umstritten sagen, lässig oder nicht, wo immer muss dünner sein, jedes Handy und iPad und weiss ich und was alles. Also ist ja der grosse Weggefährte gewesen vom Steve Jobs, kann man sagen. Also hat Apple und die Produkte natürlich maßgeblich mitprägt. Und der wird jetzt Chefdesigner bei OpenAI. Also ja, wird es jetzt nachher crazy. Schön aussehen.
Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz crazy und das zeigt für mich verschiedene Sachen. Der Jony Ive, muss man wissen, 1990 ist er zu Apple gekommen, Anfang der 90er Jahre. Er hat dann dort Steve Jobs getroffen, wo der ist zurückgekommen, 96, oder? Und er hat sich eine riesige Freundschaft entwickelt und aus dieser Freundschaft heraus sind halt so ikonische Sachen wie ursprünglich mal der iMac, der iPod, natürlich das iPhone, das iPad, AirPods und sind entstanden, alle unter der Regentschaft von Jony Ive, quasi als oberster Designchef. Er ist 2019 ja nicht gegangen, hat doch gesagt, hey, wo Steve Jobs ist gestorben, 2011 für ihn ein Riesenverlust und von dem Moment an war es nicht mehr so gewesen wie vorher. Apple hat ihn sehr lange noch können wie behalten, aber er hat so ein langsames Fade-out bei Apple gegeben. 2019 ist er endgültig ausgestiegen, hat seine Firma Love From gegründet, was solche Designs macht, Ferrari und solche für die Hightech-Kunden. Seien wir ehrlich, der muss niemandem nichts beweisen, der ist mehrfacher Millionär, er ist in England zum Ritter geschlagen worden, ist ursprünglich Engländer. Also das ist eine absolute Ikone, der Typ, der muss gar nichts, oder? Und jetzt ist die Frage, ich meine, klar, dem ist auch ein bisschen langweilig, kann ich absolut nachvollziehen, nachdem du da 30 Jahre lang in diesem Kuchen drin bist. Aber jetzt ist ja die Frage, oder? Ich meine, wo geht der her? Der geht nicht zu Microsoft, der geht nicht irgendwie zu Google oder zu Samsung, zu irgendeinem Top-Riesen-Konzern. Nein, der geht zu OpenAI. Und das ist nicht ganz überraschend. Seit zwei Jahren munkelt man, dass der und der Altmann, der Chef von OpenAI, dass die quasi zusammen etwas am Kücheln sind. Und jetzt ist aber bekannt geworden, der geht nicht einfach dort her, sondern OpenAI übernimmt eine von seinen Firmen, letztes Jahr auch noch, sondern eine AI-Firma gegründet, I.O. heisst die lustigerweise, und die wird jetzt übernommen für 6,5 Milliarden Dollar von OpenAI, plus der Jony Ive wird Designchef von OpenAI. Und du hast es vorhin sehr richtig gesagt, ja, Moment mal, das Chatfenster, also ich finde auch, man könnte es schöner machen, aber es ist jetzt vielleicht nicht das erste Mal daran denke ich bei ChatGPT, aber die wollen eben Hardware zusammen machen. Das ist genau der Punkt. Also die sagen sich ganz klar, man weiß noch nicht, es kommt erst nächstes Jahr das erste Produkt. Aber die sagen halt, hey, Freunde, AI muss zugänglicher werden, AI muss alltagstauglicher werden und AI muss letztendlich in unserem Leben eine andere Rolle spielen als jetzt. Und ich meine, die Herausforderung ist riesig. Es gibt schon ein paar, die das probiert haben. Red Rabbit, da das lustige Teil, ganz, ganz, ganz weit voraus natürlich, da die, wie hat es geheißen? Ach Gott, jetzt ist... Wie hat das Ding geheissen? Der AI-Pin von Humane, ehemaligen Apple-Designer, wo das gemacht hat. Ein riesen Hype letztes Jahr. Gigantisch, die haben Milliarden eingesackt. Und am Schluss ist das Gerät rausgekommen, nicht richtig funktioniert. Inzwischen ist aufgelöst, alles pleite weg. Oder? Also die Herausforderung ist sehr, sehr gross, ob sie ein Gerät schaffen, das uns dazu bringt, man munkelt, dass wird auch so etwas sein zum Umhängen, wo zwar schon eine Kamera hat, damit er sieht, was du siehst, aber prinzipiell per Sprachsteuerung gesteuert wird. Und die Frage ist halt immer, das Problem bei diesen Devices ist immer, wieso sollte ich das nehmen, wenn ich doch eh ein Smartphone habe, wo ich eine App drauf habe, wo das alles ja auch kann. Und das ist bei den anderen zum Verhängnis geworden, dass es schlechter funktioniert als die App auf dem Handy. Darum hat man gesagt, wollte ich nicht. Aber ich sage mal so, der Johnny Ive macht sicher nichts, wo er nicht das Gefühl hat, dass das der next big thing könnte werden. Und dass er zu einer KI-Firma geht, also zu dieser KI-Firma, muss man sagen, das sieht halt schon verdammt viel aus. Und ein kleines Beispiel. Mittwochabend, wo das ist bekannt gegeben wurde, am Nachmittag hat es ein episches 9-minütiges Video, wo sie da zu San Francisco spazieren, die beiden, sich neben einem Kaffee treffen und ein bisschen philosophieren. Spielt natürlich auch die Freundschaft an zwischen Steve Jobs und ihm und jetzt offensichtlich zwischen ihm und dem Altmann, einem Boss, der natürlich viel jünger ist von OpenAI. Aber darauf haben ist die Aktie von Apple um 2% gesunken. Und 2% bei einem Marktwert von fast 3 Milliarden. Ja, das zeigt halt einfach schon, das hat einen Effekt, wenn so etwas passiert. Oder? Ich finde es extrem spannend. Ich bin mega gespannt, dass dort kommt. Ich bin auch mega skeptisch, muss man fairerweise sagen. Andererseits eben, es ist der Johnny Ive und es ist OpenAI, eine Firma, wo man durchaus kann sagen kann, die hat die Welt schon ziemlich aus den Angeln geholt, die beiden, oder? Also, sehr spannend,
Pin. Definitiv, das werden wir natürlich auch weiterhin beobachten, mal schauen, was denn da kommt, sind wir gespannt, was für ein Device, das der Johnny da designen wird.
Extrem.
Gehen wir noch zum Schluss schnell in die Ecke, wo es relativ neu geht in dem Podcast.
Energy Digital Nerd Talk.
Eben, ich habe es letzte Woche schon ein bisschen angetönt, oder, dass da immer so ein bisschen ein Buff ist mit diesen eSIMs und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich, Achtung Überraschung, natürlich wieder einen speziellen Use Case, weil ich schon zwei aktive SIM-Karten in meinem iPhone drin habe und mehr geht im Moment nicht oder man will es nicht oder ich weiss nicht, was dort die Regulatorien sind, warum das so ist.
Ja, kaum ein Handy kann mehr als zwei, ja, das ist so.
Genau. Und dort ist halt der Punkt, oder, dass ich gesagt habe, das ist ja schon geil, ich brauche das fürs Auto und so weiter, das können wir sonst einmal noch dann, diskutieren, wenn es dann so weit ist im November. Aber ich habe mir dann so einen Mobile-Hotspot gekauft, da gibt es hunderttausende verschiedene Grösse, Farbe, Form, Geschwindigkeit, bla. Das Ding ist aber, ich habe keinen Schlauen gefunden, wo eSIM kompatibel ist. Warum habe ich bis jetzt...
Die Mobile-Route.
Genau, warum habe ich bis jetzt nicht ganz verstanden. Es gibt so irgendwie ein Gerät, das ist dann aber irgendwie, also steht eSIM kompatibel, ob das dann wirklich so ist, aber auch dort, das hat dann irgendwie wieder einen anderen Netzstecker und ist dann nicht mehr so mobil. Sag es jetzt mal so.
Ja.
Und jetzt habe ich gefunden, jetzt mache ich mal den Test und habe eine deutsche Company gefunden von jungen Dudes, die SIM-Karten designt haben, wo du kannst eSIM-Profil draufladen. Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, weil wegen der eSIM bräuchte ich ja eigentlich kein SIM mehr. Aber eben genau für diesen Use Case, und das ist eben das Geile am Ganzen, kannst du halt wirklich sagen, okay, und eSIMs sind halt relativ günstig und es gibt hunderttausende Anbieter, dann kann man auch jedes Mal einfach sagen, wenn du jetzt nicht alle zwei Wochen in die Ferien gehst, kaufst du halt irgendwie bei einem anderen Anbieter eine neue eSIM, du musst dich zuerst für den Newsletter anmelden, du musst noch zwei, drei Mal sagen, wie lässig das ist und dass du es nochmal überlegst und dann hast du gut und gern mal 20%. Also ich habe jetzt, glaube 13 Euro zahlt für in Spanien 7 Tage unbegrenzt 5G-Internet, was ich relativ einen sehr guten Deal finde, wenn man unser Roaming-Zeug und so, wo wir sonst in den Paket drin haben, anschaut. Und halt eben, wenn du jetzt dann noch den Laptop und noch zwei Handys und so dran hast, vielleicht das iPad vom Junior noch, dann sind die Daten mal relativ schnell durch. Und das hat jetzt wirklich super funktioniert, dass ich jetzt wirklich eine physische SIM rein tun konnte. eSIM.me, das wir die verlinken in den Shownotes, ist wirklich eine coole Geschichte. Hashtag keine Werbung oder so, sondern einfach wirklich ein cooles Produkt, wo man wirklich einfach simpel kann dann irgendeinen eSIM kaufen und die da drauf tun und dann quasi immer sein eigenes WLAN für alle Devices dabei hat und das kann mit einer günstigen eSIM betreiben. Das ist etwas,
was
mich persönlich...
Was hast du für einen Router gekauft? Das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt. Was hast du für einen Mobile Router?
So einen Netgear Nighthawk M3 heisst der, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist jetzt nicht High-End, ist aber auch nicht das günstigste. Ich kostet, glaube ich, irgendwie 340 Stutz oder so. Ich habe jetzt noch so einen Refurbished gekauft für irgendwie 315 oder 310. Und das funktioniert wirklich relativ gut. Lustigerweise habe ich jetzt gerade heute am Nachmittag einen Puff gehabt. Ich habe noch 1 Mbit drauf gehabt, sonst habe ich über 120 Mbit gehabt. Okay. Ich weiss jetzt gar nicht, ob das irgendwie ein Wink ist, von wegen, geh endlich mal wieder heim.
Klingt immer gut.
Ja, das habe ich dann auch schon gemacht. So auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Aber vielleicht ist das wirklich ein Wink, so, schau, bist froh, verlass Spanien wieder. Ich weiss das nicht, ob der Mobilfunkanbieter sagt, du hast jetzt genug Daten, brauchst du Reis. Aber es ist wirklich, also für die, die auch noch ein bisschen genauer etwas wissen wollen, können sie ruhig schreiben an digitalenergy.ch. Ich kann das gerne entweder im Detail nochmal erzählen oder uns so schnell ein Mail machen. Aber es ist wirklich relativ simpel. Wichtig, man braucht ein Android-Phone dafür. Die App gibt es für iOS nicht. Ich nehme an, das ist auch wieder der Regulatorien von Apple geschuldet. Aber eben mit Android und eben...
Ah, damit du die eSIM kannst, also damit du die SIM auf die eSIM... eSIM auf die SIM kannst programmieren.
Exakt. Aber eben, es ist wirklich simpel. Okay. Also wenn du die App mal hast und die SIM-Karte installiert hast, tust du einfach ins Phone rein, scannst den QR-Code von der SIM-Karte, die du gekauft hast, tust sie aktivieren, Sachen erledigen. Und dann kannst du noch so ein bisschen Reminder rein tun, so wie viel Giga hast du drauf und so, wenn du das jetzt irgendwie brauchst. Hat also wirklich gut funktioniert. Und das ist auch dann in dem Fall eben nicht abhängig vom Router, oder? Das ist halt das Geile am Ganzen. Weil es halt blöd gesagt, der Router hat einfach das Gefühl, es ist eine ganz normale SIM drin.
Klar, der merkt
genau, es solange du einen Router hast mit einer SIM, kannst du das machen. Und jetzt eben die Netgear habe ich jetzt genommen in dem Fall, einfach weil er noch einen Akku drin hat. Und das hebt jetzt eigentlich easy. So ein Tag kannst du das Ding mit dir rumtragen, USB-C, also kann man überall laden.
War mal.
Also falls ihr jetzt öfter die mal im Ausland unterwegs sind und viel mobil sind oder so, ist das sicher eine spannende Lösung. Oder halt eben auch, wenn ihr einen Hotspot braucht, irgendwo auf einem Bötli, in einem Ferienhäuschen oder was weiß ich, und jetzt halt nicht weiss, wie viel Starlink braucht und so, dann ist das sicher eine coole Geschichte. So, ich merke, der Jean-Claude muss los.
Du, es ist alles gut, es ist spannend. Ich bin auch am Arbeiten. Also nicht,
Nein, ich bin nicht am Arbeiten.
Ja, es ist kein genau.
Sehr gut. Also noch schnell wichtige Info, hätte ich eigentlich am Anfang sollen sagen, nächste Woche keine Folge wegen Uffert. Das heisst, wir hören uns dann am Donnerstag in zwei Wochen wieder. Merci vielmals, dass ihr dabei gewesen. Danke Jean-Claude, Grüßli in die...
viel Spass auf Mallorca.
Regnet die Schweiz,
Ja, es sagt wirklich jetzt ein paar Tage richtig grusig geregnet, jetzt heute ist es langsam ein bisschen besser. Aber nicht kein Vergleich zu dir, ich will nichts hören. Wieso.
Also gut, dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt.
Genieß es noch.
Tschüssli, grüße die Schweiz.
Ciao.
Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns. Bis nächste Woche.